Wow, was für ein Moment. Danke euch als Lobpreisteam einfach, dass ihr uns mit reingenommen habt in diese Anbetung. Und wir sind mitten in der Predigtserie Siehe, dein König kommt, heute am 4. Advent, die 4. Kerze brennt, deswegen Teil 4. Und ja, ich habe euch heute Morgen ein paar Gedanken mitgebracht, wo es weitergeht in dieser Serie. Wir beschäftigen uns mit Namen, wir beschäftigen uns mit Titeln und nicht nur irgendwelche Namen, sondern der kraftvolle Name Jesu. Und darum soll es heute Morgen auch gehen. Siehe, dein König kommt zu dir. Und ursprünglich steht dieser Vers ja im Alten Testament in Sacharja, wo es heißt, freue dich, jauchze Jerusalem, Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Ja, hier steht nicht, ich komme zum König, sondern hier steht, dein König kommt zu dir. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Wir beschäftigen uns mit Jesus als dem König, mit Jesus als dem Messias, als dem Menschensohn, wie wir es letzte Woche gehört haben. Und nächste Woche, an Heiligabend, werden wir uns Jesus als Sohn Gottes anschauen. Da gibt es diese eine Stelle in Lukas 2, wo die Engel den Hirten die frohe Botschaft verkündigen. Da heißt es in Lukas 2, Vers 11, heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Und heute soll es genau um diesen Hoheitstitel von Jesus gehen, der Herr. Aber was bedeutet eigentlich der Herr? Wir haben das in fast jedem Lobpreislied heute gesungen, dass wir den Herrn anrufen und anbeten. Lass uns gemeinsam mal drauf schauen, was das eigentlich bedeutet, wo dieser Name, wo dieser Titel eigentlich herkommt. Und wenn wir jetzt von dem deutschen Wort Herr ausgehen, dann heißt es in der Regel der Ältere, der Ehrwürdige, der Dienstherr. Auf jeden Fall einer, der höher gestellt ist als ich selbst. Im frühen Mittelalter war das Wort Herr eine ausschließliche Verwendung für Adelige, später auch für Geistliche. Daher kommt auch das Wort Pfarrherr, also Pfarrer heute zu sagen. Oft sagen wir auch nicht den Namen von jemandem, sondern wir sagen oft, ja, der Herr Pfarrer oder so. Ja? Oder in dem Fall Pfarrer Oshinubi. Oder für bestimmte Ratsherren. Oder auch im medizinischen Bereich höre ich das ganz oft, dass die Leute nicht den Namen des Arztes aussprechen, sondern Herr Doktor heißt es dann. Ich hatte da mal eine witzige Begegnung. Wir haben bei uns im Krankenhaus in der Klinik Personen, die sind vom Patientenbegleitdienst und die bringen die Patienten zu Untersuchungen oder zu verschiedenen Einrichtungen innerhalb der Klinik. Und sitzen die Patienten dann im Sitzstuhl, im Rollstuhl und die werden dort hingefahren. Und dann hatte ich mal einen Patienten und der hat immer zu dem Herrn, es war ein älterer Herr mit dem weißen Kittel, ja, dass man sieht, okay, der ist irgendwie gehört zum Klinikpersonal, einmal gesagt, ja, Herr Doktor. Und dann hat der Herr immer geantwortet, ja, ich bin kein Doktor, ich bin vom Patientenbegleitdienst. Ja, Herr Doktor. Und das ist mir so noch lange in Erinnerung geblieben und ist mir wieder eingefallen, als ich mich in der Predigt vorbereitet habe mit dem Namen, mit dem Thema Herr. Der ursprüngliche Sinn und Bedeutung ist aber viel mehr als eben, wie wir es heute verwenden, als Herr Müller oder Herr Schuster hier in der ersten Reihe. Das ist für uns ganz normal, dass jemand Frau oder Herr genannt wird. Seit dem 18. Jahrhundert ist Herr eine Bezeichnung für jedermann. Jedermann jeden Standes. Sozusagen kann jeder Herr oder Frau sein, ohne dass ich irgendwie höher gestellt bin als andere. Im Englischen hat es tatsächlich ein bisschen eine andere Bedeutung. Es gibt mehr Wörter für das Wort Herr. Zum Beispiel im Englischen, also im Deutschen haben wir nur ein Wort und das ist das Wort Herr. Im Englischen zum Beispiel unterscheiden wir zwischen Mr. und Lord. Und Lord heißt irgendwie was viel Kraftvolleres, was Höhergestellteres als Mr. Genauso im Französischen, es gibt Monsieur und es gibt Seigneur, habe ich mir sagen lassen. Ich bin nicht so gut in Französisch. Ich habe auch noch mal so ein bisschen persönlich gegrübelt, was fällt mir denn so ein, wenn ich über Herr nachdenke? Und in den Sinn gekommen sind wir diese beiden hier, ja, Frodo und Sam, die einen Auftrag bekommen haben, unterwegs zu sein. Und Frodo wird als der Herr der Ringe bezeichnet. Auch da ist es so, dass Frodo nicht einfach nur mit seinem Vornamen angesprochen wird, sondern er wird mit Herr Frodo angesprochen, weil er hat einen Auftrag, er hat eine wichtige Position, er trägt Verantwortung. Oder, ich weiß nicht, wer von euch diesen Film schon mal gesehen hat, Der kleine Lord. Ich habe mir im Radio sagen lassen, dass das so der Weihnachtsfilm Nummer 1 sei. Wer hat ihn schon mal gesehen? Okay. Wer wird ihn dieses Jahr an Weihnachten wieder anschauen vielleicht oder in der Weihnachtszeit? Auch hier wird dieser kleine Mann bei seinem Opa, ist dort zu Besuch und er soll mal irgendwann diese Herrschaft oder diesen Wohnsitz übernehmen. Oder auch Hundebesitzer, die liebevoll Frauchen oder Herrchen genannt werden. Herren dieser Welt, die kommen und die gehen, sind vielleicht Präsidenten, es sind vielleicht Politiker, höhergestellte Personen, die Verantwortung tragen. Und wir tun uns damit gar nicht so leicht und sind es vielleicht auch gar nicht mehr gewohnt, uns Autoritäten unterzuordnen und sie voll und ganz zu respektieren, zu akzeptieren. Es scheint so, als leben wir vielmehr in einer Zeit, in welcher jeder sein eigener Herr ist und sein möchte. Ich möchte selber entscheiden, was ich zu tun und zu lassen habe. Es gibt viele Anhänger von führenden Persönlichkeiten. Genauso gibt es aber auch Unverständnis und Rebellion. Das ist oft eine Reaktion auf Vorgaben, die wir bekommen. Vielleicht haben wir das in den letzten Wochen und Monaten auch deutlicher gespürt als sonst. Lass uns mal aber gemeinsam noch zurückschauen. Wie war das denn in der Römerzeit, in der Antike? Was hat das Wort Herr dort bedeutet? Und das ist die Geschichte, wo wir herkommen, wenn wir uns mit Obrigkeiten, mit Verantwortlichen, mit Herren befassen. Hat doch eher etwas Furchterregendes gehabt, etwas Erschreckendes, vielleicht sogar Bedrohliches. Und es hatte definitiv mehr Auswirkungen auf den Alltag eines jeden Einzelnen. Auch der Kaiserkult war extrem geprägt. Der Kaiser wurde als Gott verehrt. Das war deutlich sichtbar in Kunst, in Architektur, das, wie der Kaiserpalast gestaltet war und alles drumherum. Die Regierung, die Verwaltung des Reiches, ja, das war geprägt von einer uneingeschränkten Macht. Überall erscheint der Kaiser auf Bildern, auf Statuen, ähnlich vielleicht, wie wir es auch in Nordkorea oder sowas kennen. Überall in jedem Haushalt muss dieser Führer an der Wand hängen. Der Herrscher damals war als gegenwärtiger Gott und Hoheit anerkannt. Es galt absolute Loyalität und Unterordnung. Da gibt es zum Beispiel den Kaiser Augustus, der wurde als Kyrios Theos, als Herr und Gott genannt. Genauso Herodes, der Große und andere haben diesen Titel Herr bekommen. Auch Nero später wird als Kyrios der ganzen Welt bezeichnet. Kyrios ist das griechische Wort für Herr und wird im Neuen Testament häufig für Gott verwendet, genauso aber auch für weltliche Machthaber, die sich das entweder selber beansprucht haben oder so genannt wurden. Wenn wir jetzt aber sagen, Jesus ist Herr, und das war das erste Glaubensbekenntnis der Christen zur Zeit des Römischen Reiches, bestand aus zwei Worten, Kyrios, Jesus. Jesus ist der Herr. Aber wie kam es jetzt dazu? Wir befinden uns im Neuen Testament, aber lass uns mal ein paar tausend Jahre zurückgehen. Mit dem Wort Kyrios, welches die ersten Christen Jesus also zugeschrieben haben, gebrauchten sie einen Titel, der allein für Gott vorgesehen war. Es handelt sich um den Eigennamen Gottes Und so stellt er sich selbst im Alten Testament seinem Volk vor, am Berg Sinai, mit Jahwe. Über 6000 Mal kommt dieser Name im Alten Testament vor. Und da gibt es das Glaubensbekenntnis des Volkes Israel damals und ist immer noch Teil des frühen Abendgebetes der Juden bis heute, das sogenannte Schma Israel, wo es heißt: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Steht hier in 5. Mose 6. Dieser Ausdruck Jahwe war so heilig, dass die Juden ihn in der Regel gar nicht gebraucht haben, also verwendet haben, sondern stattdessen den Begriff Adonai. Was so viel heißt wie mein Herr. Um nicht in Gefahr zu kommen, den Namen Gottes zu missbrauchen. Und wie es im alttestamentlichen Gesetz heißt, dass ich dafür bestraft werde, wenn ich den Namen Gottes missbrauche, in den Mund nehme und damit vielleicht was Falsches sage. Deswegen wurde damals vom Volk Israel, von den Israeliten, der Name Adonai verwendet. Die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, ersetzt Adonai bzw. Jahwe wiederum durch Kyrios, durch das griechische Wort Kyrios. Im Deutschen, durch die ursprüngliche Übersetzung von Martin Luther, hat sich das Wort Herr in Großbuchstaben geschrieben, komplett durchgesetzt. Und wir lesen das an jeder einzelnen Bibelstelle in unserer Bibel, die wir heute in Deutsch haben. Und bezeichnet sowohl Gott Jahwe, Adonai, als auch Jesus als Herr im Neuen Testament, wo Kyrios steht. Und es ist ganz interessant, weil wir beschäftigen uns mit diesem einen Wort Herr, aber im Verlauf der Bibel haben wir unterschiedliche Namen für Gott. Kyrios, wie gesagt, das griechische Wort für Herr bezeichnet zunächst allgemein den Besitzer oder Gebieter. Also wir lesen das nicht nur für Jesus im Neuen Testament, sondern für zum Beispiel den Herrn des Weinbergs, den Herrn der Ernte, der Herr des Hauses, der Herr über den Sabbat. Kyrios war eine Anrede für die Diener zu ihrem Herrn, dem Höhergestellten, wie ich es anfangs auch schon gesagt habe. Im griechischen Heidentum eben eine Bezeichnung für Götter, für den Titel des Kaisers, dem man göttliche Verehrung erwies. Kyrios Jesus hingegen war geradezu eine revolutionäre Aussage, denn sie hat bedeutet, nicht der Kaiser, also nicht Cäsar in Rom, ist König und Herr und Kyrios, sondern Jesus. Und wir wissen alle, was das für die Nachfolger von Jesus damals bedeutet hat. Die ständig unter Verfolgung und unter Einschüchterung unterwegs waren, die Angst hatten. Aber sie haben gesagt, es gibt nur einen Herrn und das ist Jesus. Dem bin ich verpflichtet, auf den höre ich. Und es hat ein Risiko für mich. Ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen, wer ist Jesus für dich? Ist Jesus nicht vielmehr ein guter und vertrauenswürdiger Herr? Ist Jesus der, dem ich mich freiwillig unterordne und dem ich mich wohlwollend unterordne? Es braucht meinen Vertrauens- und meinen Glaubensschritt, ihm nachzufolgen. Es ist ein Stück weit auch Schutz, es ist ein Stück weit der Schritt, zugehörig zum Volk Gottes zu sein. Was ist mein Gewinn, indem ich mich Jesus unterordne? Wir haben es heute Morgen auch schon in den Liedern und auch in den Eindrücken gehört. Es ist ja diese Verbindung mit Jesus, dass ich anerkenne, Jesus ist mein Herr und das ist meine Rettung, das ist mein Blick in die Ewigkeit. Für die Nachfolge, habe ich schon gesagt, hat es bedeutet, dass sie verfolgt wurden. Wenn sie nicht den Kaiser, sondern Jesus verehrt haben und ihn als Herrn bezeichnet haben. Das war auch der Schritt für Jesus, dass er verurteilt wurde, weil er sich selbst als den Sohn Gottes genannt hat. Und für seine Gegner damals war das Gotteslästerung, weil alles, was nicht Jahwe und alles, was nicht Kaiser ist, ist Gotteslästerung. Jesus wird im Neuen Testament als der Herr über alle und alles genannt. Über Lebende und über Tote, heißt es in Römer. Vor dem sich einmal alle Knie beugen werden und alle Zungen bekennen müssen, dass er der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Diese Bibelstelle werden wir uns gleich noch genauer anschauen und wir haben sie auch schon gesungen in dem Lied Lobpreis und Ehre. Es ist vor allem Paulus, auch im Neuen Testament, der immer wieder bezeugt und sich zur Lebensberufung gemacht hat, Jesus als den Herrn, den Kyrios, zu verkündigen, weil er selbst Jesus, dem Kyrios, begegnet ist und es sein Leben verändert hat. Und so wurde er vom größten Christenverfolger zur damaligen Zeit zum größten Missionar aller Zeiten. Und wir lernen ganz, ganz viel von ihm, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Jesus ist aber nicht nur Herr, sondern Jesus ist auch Gott und König. Und wir stehen mitten in dieser Adventszeit. Wir feiern Jesus als den König, dass Gott Mensch geworden ist und dass er aber damit sein Gottsein nicht aufgegeben hat. Wir feiern nächste Woche an Heiligabend ja, diesen Gott und König, der sich klein gemacht hat, der Mensch wurde. Wir werden dazu noch mehr hören. Und der letzte Teil unserer Serie Gottes Sohn anschauen. Lass uns jetzt kurz auf die Bibelstelle gucken, die ich schon erwähnt habe, Philipper 2, 9 bis 11. Und ich möchte nur ganz kurz die Punkte dort nennen. Da heißt, er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Einmal steht die Krippe, dann steht das Kreuz und schließlich steht da, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit sich im Namen Jesu jedes Knie beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist. Und er bekommt die Krone. Jesus ist Herr und König. So ganz anders als damals erwartet, erscheint der erwartete Messias nicht als großer Machthaber, der auf Ross in die Stadt einzieht, sondern Jesus war durch und durch ein dienender Herr. Wir haben es gerade gelesen, er hat sich klein gemacht, er wurde Mensch, er wurde ein Kind. Was heißt es, wenn wir Jesus als dienendem Herrn nachfolgen und ihn anerkennen? Jesus ist ein nahbarer Gott, das sehen wir an der Krippe. Er wurde Mensch, er hat sich klein gemacht, um uns Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Es ist ein aufopfernder Gott, der gehorsam war bis zum Kreuz, der für uns, unsere Schuld, für uns Menschen ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist. Das bezeugt das Kreuz. Und er ist gleichzeitig ein herrschender Gott, der sich in Jesus als Herr und König erweist. Mit Jesus reihen sich die Krippe, das Kreuz und die Krone aneinander und bekennen ihn als den Herrn, als den Kyrios. Lasst es einfach mal auf euch wirken. Vielleicht ist es für euch teilweise ein neuer Gedanke. Vielleicht ist es was ja genau das bestätigt, was euch vielleicht beschäftigt. Ich habe mir auch so überlegt, wenn Jesus unser Freund ist und wir brauchen ihn als Freund in unserem Alltag, der mit uns durch dick und dünn geht, dann lass uns aber nicht vergessen, dass er gleichzeitig unser König ist, dass er König aller Könige ist. Und deshalb gebührt ihm die Ehre, wie wir es gesungen haben. Und es braucht unser respektvolles Verhalten, unser Gegenüber. Frieda hat letzte Woche auch gesagt, in seiner Predigt zum Thema Menschensohn, dass Jesus die Herrschaft gehört in Ewigkeit. Er ist Herrscher eines ewigen Reiches. Dazu habe ich euch nochmal den Vers aus Offenbarung 17 mitgebracht. Jesus ist Herr der Herren und er ist König aller Könige. Und gedanklich müssen wir uns da eher vielleicht ins Mittelalter zurückversetzen, um in die Welt und Gedanken der Ritter und Könige irgendwie so einzusteigen, um nachzuvollziehen zu können, was es bedeutet, einen König und Herrn zu dienen. Ja, stell dich vor, irgendwie Burgen, Ritter, Könige. Gehorsam, Loyalität und Ehre dem König. Es sind diejenigen, die sich ihm kompromisslos unterstellen. Und wiederum ist er der König, der Versorger. Der Herr ist verantwortlich für seine Untertanen. Und übertragen heißt es, wir gehören zu ihm. Jesus ist unser Herr und König. Er steht über allem. Und die Frage wieder an dich, hat er dein vollstes Vertrauen? Genießt er deine Loyalität und deinen Respekt? Und ein weiterer Punkt, Jesus ist Herr der Gemeinde. Gott stellt sich dem Volk Israel vor als ich bin dein Gott, ich bin Yahweh, dein Herr. Derselbe Gott begegnet uns im Neuen Testament, im Johannesevangelium, in den Ich-Bin-Worten von Jesus, wo er zum Beispiel sagt, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir sehen in Jesus also, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Er ist der einzige Herr und er wird regieren in Ewigkeit. An dieser Stelle möchte ich kurz Bezug nehmen, nochmal zum Anfang. Wenn weltliche und irdische Machthaber sich Herr genannt haben, dann haben sich auch im Neuen Testament immer wieder Leute Fragen gestellt, was bedeutet das jetzt für mich ganz konkret? Wie gehe ich damit um, dass ich irdische Machthaber habe und dass ich sozusagen ewige Machthaber habe? Und da möchte ich euch ganz kurz noch mit einer Stelle, die ich sehr interessant finde, reinnehmen. Und der Kontext von dieser Frage ist, von diesem Text ist, wo die Korinther fragen, darf man das Fleisch von Tieren essen, die als Opfer für Götzen dargebracht wurden? Das war die Frage. Und Paulus geht auf diese Frage ein und er sagt hier, wir wissen ja, es gibt in der Welt keine Götzen und wir wissen, es gibt keinen Gott außer den einen. Vielleicht gibt es ja sogenannte Götter im Himmel wie auf der Erde. Tatsächlich sind es sogar viele solche Götter und Herren. Also er bestätigt das, dass es in unserer Welt irdische Machthaber und Götter und Herren gibt. Aber für uns gilt, nur einer ist Gott, der Vater. Alles hat in ihm seinen Ursprung und er ist das Ziel unseres Lebens. Und nur einer ist Herr, Jesus Christus. Alles ist durch ihn entstanden und durch ihn haben wir das Leben. Also Paulus greift es hier auf. Es gibt andere Götter und Herren, aber es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Vater, dem wir nachfolgen. Und nur weil Jesus Christus Gott der Herr ist, können wir auch von der Kirche Jesu Christi reden. Wenn Jesus Herr der Gemeinde ist, und das finde ich auch interessant, an der Stelle, wenn man ins Griechische schaut, Kyrios ist der Herr und Kyriaka ist die Bedeutung oder lässt sich ableiten, die zum Herrn Gehörige, das ist die Kirche, das ist die Gemeinde Jesu. Jeder einzelne von uns ist Teil davon. Wenn Jesus der Herr der Gemeinde ist, dann ist er auch Ursprung und er ist er Mitte und er ist er Ziel von Gemeinde. Und das ist das, warum wir heute Morgen da sind, dass wir ihm Ehre bringen, dass wir ihn verherrlichen. Und weil heute vierter Advent ist, deswegen auch vier Punkte heute Morgen. Jesus ist mein Herr und mein Gott. Wir haben jetzt viel über der Herr und so Jesus als Titel, Jesus als Anrede gesprochen, aber es wird persönlich. Und Jesus ist ein persönlicher Gott. Das Bekenntnis des Volkes Israel damals, Jahwe ist unser Gott. Das Bekenntnis der ersten Christen, Kyrios Jesus, Jesus ist der Herr. Und ich möchte dich fragen, was ist dein Bekenntnis? Eine weitere Bibelstelle, wo klar ist oder rauskommt, wer Jesus für uns ist, ist in Römer 10, wo es heißt, wenn du also mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, wenn du aus ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Denn aus dem Herzen kommt der Glaube, der gerecht macht. Und aus dem Mund kommt das Bekenntnis, das zur Rettung führt. Ich habe diese Begriffe, die mir da aufgefallen sind, nochmal ein bisschen fett gemacht und unterstrichen. Die Rettung des Menschen besteht nach Paulus, also im Bekenntnis und im Glauben. Und er sagt auch, ein paar Verse weiter, das Angebot gilt für jeden und alle. Bekenntnis und Glauben gehören also unweigerlich zusammen und bedingen sich einander. Und der Gewinn unseres Lebens und der Nachfolge Jesu besteht also genau in dieser Unterordnung, in der Rettung durch Glauben und durch Vertrauen. Das haben wir heute Morgen auch schon gesungen in den Liedern. Und das ist das, was uns ausmacht. Wir bekennen Jesus als den Herrn. Ein weiteres persönliches Bekenntnis, das hören wir von Thomas im Neuen Testament. Steht in Johannes 20, 27 bis 29, wo nach Jesu Auferstehung die Jünger zusammen sind und Jesus ihnen neu begegnet. Und Thomas war damals nicht dabei, hat das nicht mitbekommen. Er hat es gehört, aber er hat Jesus bisher noch nicht selber gesehen. Und der eine oder andere kennt diese Bibelstelle. Und da sagt Jesus zu Thomas, leg deine Finger auf diese Stelle an seinem Körper und sieh dir meine Hände an, die durchbohrt waren vom Kreuz. Leg deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und er sagt, und das ist sein Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Und dann sagt Jesus wiederum zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind aber die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Vielleicht ist jetzt dein Kopf voll von Gedanken und Eindrücken auch von dieser Predigt. Versuch mal für dich einfach mal zu filtern, vielleicht mal kurz die Augen zu schließen. Wer ist Jesus für mich? Wer ist Jesus für dich? Siehe, dein König kommt zu dir. Er möchte dein Herr und dein Gott sein. Ich dürfte gerne die Augen auch wieder aufmachen. Und ich möchte dich heute Morgen ganz persönlich ermutigen und dich einladen. Während das Lobpreisteam schon wieder in die Musik einsteigt, möchte ich dich ermutigen, dich ganz neu zu fragen, wer ist Jesus für mich? Ist er mein Freund? Ist er der, den ich anrufe, wenn es mir schlecht geht? Oder ist er mein Herr? Ist er mein König? Ich möchte dich ermutigen, neu auf Jesus zuzugehen. Ihn anzusprechen als dein persönlicher Herr und König. vielleicht ganz neu, dieses Bekenntnis auszusprechen, wenn du es noch nicht getan hast. Und ich habe den Eindruck, dass wir gerade in einer Zeit sind, wo vieles uns irgendwie gefangen nimmt oder oftmals keine Wahl lässt. Und ich möchte dich ermutigen, fang an loszulassen, was du noch irgendwie festhältst. Und werf deine Sorgen auf ihn. Deine Ängste, deine Fragen, deine Sorgen. Denn er sorgt für euch, heißt es in Gottes Wort. Und sag vielmehr, ich vertraue mich dir an. Mit dem, was ich habe und mit dem, was ich bin. Denn du bist mein König, du bist mein Gott. Und Jesus ist auf diese Welt gekommen als Friedensbringer, als Friedensfürst. Und lass ganz neu in dieser Weihnachts- und Adventszeit seinen Frieden in dein Herz einziehen. Da, wo du vielleicht mit dir selber irgendwie nicht in Ordnung bist, da, wo du vielleicht mit anderen Personen nicht in Ordnung bist, lass seinen Frieden einziehen. Und ich glaube, es wird was verändern. Und ganz am Ende möchte ich auch mit einer Stelle noch von Paulus, die uns ermutigt, enden. Wir sind uns zwar bewusst, solange wir in unserem Körper wohnen, leben wir noch nicht beim Herrn. Und das ist die Spannung, in der wir leben. Wir sind noch hier auf dieser Erde, aber wir werden in Ewigkeit bei Gott sein. Unser Leben, heißt hier, ist zum Glauben bestimmt. Nicht vom Schauen dessen, was kommt. Trotzdem sind wir voller Zuversicht. Hey, wir brauchen Zuversicht, oder? Lass uns nicht bestimmt sein vom Schauen, was kommt oder was, keine Ahnung, was 2022 bringt. Lass uns auf Jesus schauen. Und lass uns ihm vertrauen, dass er es gut macht, dass er in Kontrolle ist. Lass uns unsere Freude, unsere Hoffnung, unsere Zuversicht behalten und nicht rauben von irgendjemand anderes. Denn er ist unser Herr. Amen.